wir sprechen zuerst von grundsätzlicher Erneuerung, bevor wir von einer Erneuerung von Christen oder Gotteskindern sprechen. Wenn wir fragen, wer bedarf einer grundsätzlichen Erneuerung, dann müssen wir antworten nach der Heiligen Schrift: Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, bedarf solcher Erneuerung. Denn es steht geschrieben, alle haben gesündigt und kommen nicht an die Herrlichkeit Gottes heran. Jeder bedarf also einer Erneuerung grundsätzlicher Art. Oft sind es auch Christen, haben wir gestern uns vorgehalten, die der grundsätzlichen Erneuerung bedürfen. Denn nicht alle, die sich so nennen, das heißt, die sich Christen nennen, haben das neue Leben, das Gott schenkt, und sind also nicht erneuerte Menschen. Sie sollten eigentlich die Christen heißen, aber das geschieht. Wer wird uns Menschen nun erneuern? Diese Frage ist nicht eine selbstverständliche. Heute will der Mensch sich selbst erneuern. Er hat es von jeher noch gewollt. Aber wir müssen zugeben, dass wir Menschen uns selbst nicht erneuern können. Johannes der Apostel sagt, Christen in seiner Zeit wurden Gottes Kinder nicht durch natürliche Geburt, noch durch eigenes Bemühen, noch durch den Einsatz eines anderen Menschen. Und der Prophet Jeremia versichert, man kann sich so wenig erneuern, wie ein Leopard seine Flecken verändern kann. Es geht also nicht, dass wir Menschen uns selbst helfen können. Wir können uns selbst nicht verändern. Das kann nur Gott. Er kann uns verändern, er kann uns neu machen. Und wir sagten uns, er tut es durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist und durch sein Wort. Heute Morgen kommen wir zu einigen Ausdrücken, ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen, aber wir wollen beginnen, einige Ausdrücke, die im Neuen Testament vorgefunden werden, zu besprechen, die gebraucht werden, um diese grundsätzliche Erneuerung zu beschreiben. Also die verschiedenen Ausdrücke, die das Neue Testament gebraucht, um grundsätzliche Erneuerung, die Gott den Menschen herbeiführt, zu beschreiben. Neuschöpfung ist zum Beispiel so ein Wort, das diese Veränderung beschreibt. Das Neue Testament spricht davon, dass Menschen neu geschaffen werden. Der Apostel Paulus sagt zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, dann ist er eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Neuschöpfung. Gott beginnt beim Menschen, wenn er die Welt neu macht. Die Bibel nennt dieses Erschaffen. Wir sprechen von Schöpfung, wenn wir davon sprechen, dass Gott die Welt ins Dasein gerufen hat. Und wenn nun Gott Menschen neu macht, dann spricht sie von Schöpfung. Etwas wird erschaffen. Etwas, das vorhin nicht da war. In Galatern schreibt er in Kapitel 6, Vers 15, das heißt der Apostel Paulus, in Christus Jesus will weder beschnitten noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine Neuschöpfung. Beschneidung war eine Verordnung Gottes in Israel. Sie begann mit Abraham, das heißt als Vorschrift, als Zeichen des Bundes Gottes mit seinem Volk. Es war also ein Akt im Zeichen des Gehorsams gegen Gott. Anderes war umgeändert worden im Denken von Menschen, umgeändert in ein Zeichen für Selbstbemühen. Der Mensch tut etwas. Natürlich ist Beschneidung etwas, das der Mensch tut. Es ist im Gehorsam gegen Gott, also es ist eine Handlung des Menschen. Und anstatt sich jedes Mal bei einer Beschneidung daran zu erinnern, dass es ein Zeichen des Bundes Gottes sei, dass er seine Freundlichkeit Menschen gegenüber geäußert hat, hat man hier gedacht an seine eigenen Bemühungen, an seinem Teil, dass man dazu beiträgt, damit man mit Gott in Ordnung ist. Und so konnten Israeliten sagen in Psalm 100 oder mit Psalm 100, wir sind Schafe seiner Weide, aber dabei nicht an die Freundlichkeit Gottes so sehr denken, als an den Vorzug, den sie dabei hatten. Die Menschen sind sehr fähig, Gutes umzuändern und zu unseren Gunsten umzugestalten. Aber der Prophet Jesaja sagt, sehe den, der Gutes für Böses hält und Böses für Gut hält und Bitter für Süß und Süß für Bitter. Es gezielt uns nicht, dass wir die Freundlichkeiten Gottes und seine Barmherzigkeit und seine Annäherung an uns so umgestalten, als hätten wir dazu etwas beigetragen. Als ob die Barmherzigkeiten Gottes etwas wären, das wir verdient hätten. Das ist böse. So böse ist der Mensch, auch ein Israelit, und wir sind nicht besser als Israeliten. Wir tun dieses auch. Paulus muss nun die Galater daran erinnern, ihr könnt nichts dazu beitragen, dass ihr gerettet worden seid. Nein, er gebraucht da ein Wort, um es nun wirklich krass zum Ausdruck zu bringen. Gott tut alles. Das Wort Neuschöpfung als Wort für Erneuerung ist ein radikales Wort. Denn es bringt zum Ausdruck, dass bevor hier etwas erneuert wurde, eine Null war. Nichts war da. Wenn wir von Schöpfung sprechen, dann meinen wir, bevor diese Schöpfung ins Dasein gerufen wurde, war rein nichts da. Und Paulus erinnert die Galater daran, ihr wart vorher eine große Null, ein Leerraum ohne Rand. Nichts wart ihr. Und jetzt wollt ihr dazu etwas beitragen, dass ihr etwas geworden seid? Nein, nicht aus Werken, sondern es ist sein Handeln. Dieses schreibt er auch an die ephesischen Christen. Dort sagt er in Kapitel 2, Vers 10, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken. Erst nachdem wir neu geworden sind, können wir für Gott etwas tun. Aber nicht vorher, wir können uns selbst nicht erneuern. Er muss aus uns etwas Neues machen. Er muss in uns etwas Neues schaffen. Wir sehen also, wie grundsätzlich diese Erneuerung ist. Sie ist wirklich ein Beginn von Neuem. Nichts ist vorher da. Mit anderen Worten, Gott hält rein nichts von uns, bevor er aus uns etwas macht. Das heißt nicht, dass er uns nicht liebt, sondern wir wollen uns sagen, was wir eigentlich in Wirklichkeit vor Gott sind. Wir sind vor Gott rein nichts. Und weil er uns liebt, als nichts, deshalb schafft er in uns ein ganz Neues. In Vers 15 sagt Paulus in Epheser Kapitel 2, der das Gesetz mit dessen in Satzungen gefassten Geboten unwirksam machte, damit er die zwei in ihm selbst zu einem neuen Menschen schaffe und so Frieden stifte. Durch das Gesetz kann man nicht zu Gott kommen. Wir vermögen das Gesetz nicht zu halten. Jesus Christus hat das Gesetz gehalten. Und er hat auch die Strafe für unser Vergehen gegen das Gesetz auf sich genommen. Und auf diese Weise, dass er dann gestorben ist, hat er dem Gesetz ein Ende bereitet. Es hat seine Ansprüche verloren auf den Menschen, denn als Jesus Christus starb, starb er an unserer Stelle. Das Gesetz kann also keine Ansprüche mehr auf uns machen. Er hat es unwirksam gemacht, punkto Ansprüchen. Aber darauf, sagt Paulus, macht Jesus nach seinem Tode etwas aus uns. Er macht neue Menschen. Und zwar macht einen neuen Menschen. Spricht hier von der Feindschaft zwischen Israel und den Heidenvölkern. Es war eine große Mauer dazwischen. Und diese Mauer hat Jesus Christus in seinem Tode abgebaut. Und jetzt macht aus feindseligen Menschen einen neuen Menschen. Das heißt, eine Vielzahl von Menschen wird dermaßen eng zusammengefügt, dass man nicht mehr von einer Mehrzahl, sondern von einer Einzahl im richtigen Sinne sprechen kann. Christen sind ein neuer Mensch. Israel bestand aus Menschen. Es war ein generatives Volk, das heißt, es war ein Volk, das sich von Geschlecht zu Geschlecht vermehrte. Es war ein Volk, also eine Gruppe von Menschen, Mehrzahl. Aber das neue Volk Gottes ist zwar ein Volk, aber es hat eine engere Beziehung, interne Beziehung. Das heißt, die Christen, die zu diesem neuen Volk gehören, sind enger zusammen miteinander verbunden, als Israeliten miteinander waren, per natürlichem Blut. Wir gelten per dieser kraftvollen Zusammengehörigkeit dieser Beziehung als ein Leib. Und die Bibel spricht an dieser Stelle von einem neuen Menschen. Diese Ausdrücke wurden nicht gebraucht von Israel. Das heißt also, dass wir eng zusammengefügt sind. Und hier sagt Paulus, dadurch hat Gott Frieden gestiftet. Wo Frieden gestiftet? Zwischen Mensch und Mensch. Also, erst dadurch, dass wir mit Gott in Ordnung kommen, dass Frieden in unser Herz kommt, in unserem Verhältnis zu Gott, und dadurch, dass wir neu geschaffen werden, eine neue Natur bekommen, ein neues Wesen bekommen, erst dadurch vermögen wir miteinander in Frieden zu kommen. Wollen wir Frieden in unsere Familien hineinbringen, dann muss Gott ein neues schaffen in beiden Teilen. In beiden Teilen der Streitenden. Auf beiden Seiten muss etwas Neues geschehen. Es genügt auch nicht, dass nur auf einer Seite etwas neu wird. Das ist eine große Hilfe, denn ein Teil hört dann auf zu streiten. Aber Jesus selbst sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen auf Erden. Das kommt erst, wenn er das zweite Mal kommt. Er ist gekommen, um Frieden zu bringen in das Herz von einzelnen Menschen. Aber er ist nicht gekommen, um auf totaler Weise Streitigkeiten unter allen Menschen zum Aufhören zu bringen. Er sagt, es wird so kommen, dass in einer Familie einige Christen sind, einige meine Nachfolger und andere wiederum nicht. Und das wird zur Folge haben, dass Spannungen bleiben in der Familie. Denn wir Menschen sind von Natur aus Feinde Gottes und deshalb auch Feinde aller derer, die seine Freunde sind. Und wir sollen uns nicht täuschen. Jeder unwiedergeborene, nicht neu gemachte Mensch, nicht wiedergeboren oder erneuerte Mensch, von Grund auf erneuerter Mensch, jeder, der noch nicht erneuert worden ist, trägt in seinem Wesen, wie freundlich er auf sein mag, wie nett er auf sein mag, wie viel Gutes er auch tun mag, irgendwie trägt er in seinem Wesen eine Feindschaft gegen Gott, gegen die Heilige Schrift, gegen die Gemeinde Jesu Christi. Das kann verschleiert werden, das kann vertünscht werden, das kann angestrichen werden, aber früher oder später, wenn die Spannung kommt, dann macht sich diese Antipathie gegen Gott und seine Sache und sein Volk bemerkbar. Wenn es wirklich darauf ankommt, dann tritt diese Spannung hervor. Der natürliche Mensch kann nicht auf die Dauer freundlich Gott gegenüber und Gottes Menschen gegenüber sein. Deshalb bleiben Spannungen. Und wenn Sie in einer Familie leben, wo einige Christen sind und andere nicht, dann werden dort Spannungen sein. Es kommt erst Frieden, wenn beide Partner oder beide Teile von Streitigkeiten neu geschaffen werden. Endgültig hören sie auch da nicht auf, weil wir immer noch die Tendenz zur Sünde und zum Streit in uns haben. Aber eine grundsätzliche Erneuerung ist schon einmal eingetreten und große, ungeheure Voraussetzungen sind dann geschaffen, um in Frieden miteinander zu leben. So starke Voraussetzungen, dass Jesus Christus zu seinen Jüngern sagt, es gibt eine Liebe in der Welt, die ist nur zu finden unter meinen Nachfolgern. Und daran sind meine Nachfolger, sprich Jünger, zu erkennen. An der Liebe, die sie zueinander haben und zu mir. Das ist ein sehr bedeutungsvolles Wort. Jesus sagt, diese Liebe, die Christen ineinander haben, die gibt es nirgends auf der Welt, als nur in erneuerten, von Grund auf erneuerten Menschen. Warum? Weil sie durch den Heiligen Geist kommen, den Gott diesen Menschen, die er grundsätzlich erneuert, schenkt. Denn in Römer Kapitel 5, Vers 5 sagt Paulus, die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Mit diesem Heiligen Geist kommt eine Liebe als Geschenk, eine Liebesfähigkeit, die man vorher nicht hatte. Man vermag einfach nicht zu lieben als Mensch, so wie es Gott gefällt. Aber mit der neuen Geburt oder mit diesem neu geschaffen werden, da kommt etwas in unser Wesen hinein, das es uns möglich macht, wirklich zu lieben. Wir werden noch mehr davon sprechen. Also Epheser 2, Vers 15 sagt Paulus, damit er die zwei in ihm selbst zu einem neuen Menschen schaffe und so Frieden stifte. Also ein neu erschaffen werden, darauf kommt es drauf an. In Epheser 4, Vers 24 nimmt er noch einmal Bezug auf diese Wahrheit, wenn er dort sagt, den ganz neuen Menschen anzuziehen, der nach Gott in Gerechtigkeit und Heiligkeit, die aus der Wahrheit kommt, geschaffen wurde. Christen sind Menschen, die einen neuen Menschen angezogen haben. Das heißt, ein neues Wesen angezogen haben. Und dieses neue Wesen ist etwas, das Gott schafft, das er erschafft. Und er schenkt es uns, dieses Wesen. Und wenn wir es anziehen, dann heißt das, dass unsere Taten, unser Benehmen, unsere Bewegungen, unsere Augen, die Bewegung unserer Augen, die Bewegung unserer Muskeln, die Bewegung unserer Hände, die Bewegung unserer Gefühle, unserer Empfindungen, unseres Denkens, dort, wo wir uns bewegen, wo wir tun, wo wir handeln, das ist jetzt anders. Aber dieses sich so benehmen können, sodass es Gott gefällt und dem Nächsten mir gefällt, das kommt nicht von uns hervor, sondern das ist, wird in uns hinein verpflanzt als Neuschöpfung, sagt Paulus. Noch einmal, dieser neue Mensch, den es gilt anzuziehen, der ist geschaffen worden. Also vorher nicht und jetzt ist dieses da. Kolosser 3, 9 und 10 sagt er es noch einmal. Die Wesensart der Christen in ihrem Verhalten ist etwas Geschaffenes. Da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und von euch getan und den neuen angezogen habt. Und was ist von diesem neuen Menschen zu sagen? Welcher erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbilde dessen, der ihn schuf. Gott hat diesen neuen Menschen geschaffen. Wenn sie Christen geworden sind im biblischen Sinne, dann sind sie zu neuen Menschen erschaffen worden. An einer Stelle in unserem Leben, in unserem Wesen, in unserer Persönlichkeit, sind wir neu geschaffen worden. Etwas ist entstanden, was vorher nicht da war. Also Schöpfung als Bezeichnung für diese Grunderneuerung betont die zuvorige Nichtigkeit des Menschen und auf diese Weise, das Alleinhandeln Gottes, nur Gott kann dieses tun. Wenn wir von Schöpfung sprechen, dann bringt das, wird das zum Ausdruck gebracht. Eine andere Bezeichnung für, ein anderer Ausdruck für diese Erneuerung grundsätzlicher Art, die im Neuen Testament gebraucht wird, ist das Wort Auferstehung. An einigen Stellen sagt Paulus, wenn Christen ins Dasein gerufen worden sind oder wenn es wenn Christen entstehen, wenn ein Mensch zum Christen wird, dann ist er ein Auferstandener. Hier haben wir etwas vor der Entstehung eines Christen. Es ist zwar nicht sehr bedeutungsvoll, aber bei diesem Ausdruck haben wir etwas, bevor man Christ ist, und nämlich ist es eine Leiche, ein Tod. Dadurch wird zum Ausdruck gebracht, dass wir zwar vorhanden waren, aber wir waren vor Gott wie eine Leiche, wir waren tote Menschen, unfähig etwas hervorzubringen. Dieses Wort bringt dieses zum Ausdruck. All jedes dieser Bezeichnungen, die gebraucht werden für diese Erneuerung, trägt eine Wahrheit bei zur ganzen Wahrheit der Erneuerung. In Johannes 5 sagt Jesus, ich habe diesen Vers schon einmal zitiert, aber ich lese auch Vers 25, Johannes 5, Vers 24 und 25. Da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und den glaubt, der mich gesandt hat, oft denken Menschen, es genügt, wenn man an Gott glaubt. Nun ist es sehr schön, wenn man glaubt, dass es einen Gott gibt. Das tun die Teufel auch, sagt Jakobus, aber die zittern wenigstens. Und manche Leute und manche Menschen, die an Gott glauben, zittern überhaupt nicht mehr. An der Stelle sind manche Teufel frommer als Menschen. Aber das hilft noch nicht, damit man mit Gott in Ordnung kommt. An Gott glauben genügt nicht. Jesus sagt, den Glauben, der mich gesandt hat, das heißt Gott der Vater, ist es, der ihn gesandt hat. Und man muss nicht nur an ihn glauben, sondern glauben, was er gesagt hat. Glauben, was Jesus gesagt hat und was Gott gesagt hat. Also wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und den glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Jesus eröffnet seinen Mitmenschen in seiner Zeit, es geht bei meiner Verkündigung, bei meiner Predigt, und ich sage das, was Gott mir aufgetragen hat zu sagen, es geht hierbei darum, dass Menschen vom Tode zum Leben kommen. Jesus hat nicht viel von seinen Zuhörern gehalten. Er hat ihnen klar ins Gesicht gesagt, ihr seid alle Leichen. Wer mein Wort hört, ist eine Leiche. Da sollen sie hören und dann lebendig werden. Und wenn er mein Wort hört und den glaubt, also wirklich jetzt sein Vertrauen Gott gibt über Jesus Christus, der Mittler ist, dann kommt er zum Leben. Er ist also gleichzeitig ein Lebender und ein Toter. Als ein Lebender im Körper kann er hören, was ein anderer sagt, und die Menschen, die Jesus hörten, konnten ihm seine Predigt vernehmen. Aber es galt jetzt im Innern zu hören und Vertrauen zu schenken dem, was Jesus sagte. Und dann würde man dort an der Stelle seines Lebens, seines Wesens, wo man leise ist, zum neuen Leben gelangen. Jesus spricht also von Auferstehung. Und dann sagt er in Vers 25 etwas, das sich nicht auf die körperliche Auferstehung bezieht, sondern ist die Fortsetzung von Vers 24. Selber im Kapitel spricht er von der körperlichen Auferstehung. Aber hier sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, werden leben. Geistlich leben. Er ist schon jetzt vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und solche Menschen werden natürlich dann auch später körperlich auferstehen. Aber zunächst gilt es, neues Leben im Geiste zu bekommen. Wir gehen noch einmal zum Epheserbrief. Dort gebraucht Paulus auch diesen Ausdruck Auferstehung. Epheser 5, Vers 14. Er zitiert hier einen Dichter, der sagt, wacke auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dir Christus leuchten. Menschen, die noch nicht zu Christus gelangt sind, schlafen einen Todesschlaf. hier in die Ewigkeit als Schlafende, als Nichtahnende. Sie sind insensibel für Gott. Dies ist typisch für Menschen, die nicht mit Gott versöhnt sind. Aber der Heilige Geist kann eine Sensibilität für Gott wecken und kann neu schaffen und kann zur Auferstehung bringen, kann zur Erneuerung bringen. Und dieses nennt die Bibel hier Auferstehung. Menschen, die zu Christus kommen, die stehen auf. Aber wir merken hier, wie das geschieht. Wache auf, der du schläfst. Das ist ein Ruf. Ein Ruf an Menschen, die im Tode schlafen. Wache auf, der du schläfst, so wird dir Christus erleuchten. Jesus ruft heute toten Menschen, so wie er einmal den Lazarus rief. Komm heraus aus dem Grabe, Lazarus. Lazarus war ja tot. Ja. Und dennoch ruft Gott. Denn es heißt in der Heiligen Schrift, Gott ruft dem, das nicht ist, das es sei. Gott rief und Isaak kam hervor aus einem toten Körper. Abraham und Sarah waren körperlich, was Fruchtbarkeit betrifft, verstorben. Aber Gott rief dem, das nicht war, damit es sei. Gott kann toten Menschen rufen und sie können lebendig werden. Wir sind also als lebende Menschen tot, denen Gott nun zuruft, höre, und ich will dir neues Leben geben. Wir merken also, dass mit diesem Rufen Gott uns die Gelegenheit lässt, Ja oder Nein zu sagen. So hat er uns geschaffen in seinem Willen, damit wir auf ihn eingehen können oder seine Hand ausschlagen können. Wir können also Ja oder Nein zu Gott sagen. Wir sind in gewissem Maße ein Gegenüber für ihn. Und er bietet uns hier seine Hand an. Dass er uns ruft, adelt uns, zeigt uns, wer wir wirklich sind, als Ebenbilder Gottes. Wir haben also eine große Verantwortung. Wir sollen Ja oder Nein sagen. Wenn wir Ja zu diesem Ruf sagen, dann handelt Gott wieder. Also erstens ruft er, zweitens wir antworten oder wir antworten nicht. Auf ein Ja auf diesen Ruf hin handelt Gott wieder und bringt neues Leben hervor. Und das nennt die Bibel Auferstehung aus dem Tode. In Römer 8 sagt Paulus, wie das geschieht, nämlich durch den Heiligen Geist. Römer 8. In Vers 1 hat er gesagt, es ist jetzt keine Verurteilung zum Tode hin, die in Christus Jesus sind. Warum nicht? Vers 2, die Antwort, die Begründung, wenn Sie in der Heiligen Schrift das Wörtchen denen lesen, oder darum, achten Sie darauf. Und dann haben wir Begründung. Und hier sieht uns Paulus die Begründung für seine Aussage in Vers 1. Denn das Gesetz des Geistes, nach dem griechischen Gebrauch des zweiten Falls, wenigstens sehr oft, haben wir hier wohl Geist als Gesetz zu verstehen. Paulus will sagen, dass beim Christen etwas Neues da ist. Der Jude wollte ja dem Gesetz gegenüber etwas leisten. Das Gesetz war vor ihm und er wollte ihm nun gehorchen und wollte dadurch Gott imponieren. Und Paulus will sagen, in dem ersten Kapitel seines Briefes an die römischen Christen, das geht nicht. Nicht über das Gesetz geht das. Nein, es ist so, dass Gott in uns ein Neues tut. Sein Gesetz kommt in uns hinein. Und wenn es hier heißt, das Gesetz des Geistes, dann will das heißen, ein neues Gesetz, nämlich Äquivalenzstrich, Gleichungs, also wie sagt man das Deutsch? Zwei Striche dann. Also dieses neue Gesetz, Heiliger Geist, das ist das neue Gesetz. Er ist das neue Gesetz in uns. Mit anderen Worten, nicht wir leisten hier etwas, sondern Gott tut etwas, denn der Heilige Geist ist ja Gott. Und jetzt kommt Gott als neues Gesetz in unser Leben. Und was für ein Gesetz ist dieser Heilige Geist? Ein Geist oder ein Gesetz von Leben. Ein Gesetz des Lebens. Früher starb man, wenn man versuchte, das Gesetz zu halten. Warum? Weil man das Gesetz nicht halten konnte. Und das Gesetz sagte, wenn du mich nicht hältst, wenn du mein Gesetz nicht hältst, dann musst du sterben. Also wer mit dem Gesetz umging, der war des Todes schuldig. Aber Paulus sagt, jetzt haben wir ein Gesetz nicht zum Tode hin, sondern zum Leben hin. Dieser Heilige Geist, der tötet uns nicht, der gibt uns Leben. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Wo holt der Heilige Geist das Leben her, das er uns schenkt? Aus Christus, der zweiten Persönlichkeit des Dreieinigen Gottes. Die Trinität arbeitet hier zusammen. Das Leben Gottes wird uns vermittelt. Das Leben Gottes ist in Christus Jesus. Es gefiel Gott, dass die ganze Fülle der Gottheit in Christus Jesus wohne. Und diese Fülle teilt der Heilige Geist uns mit in der Neuauferstehung, sodass wir neues Leben haben. Er befreite mich von dem Gesetz der Sünde und des Todes, dieser Geist des Lebens in Christus Jesus. Vers 10 haben wir uns wieder. Wenn Christus in euch ist, wenn man ihn aufgenommen hat, dann lebt er in uns. Wenn Christus in euch ist, so ist einerseits der Leib tot. Das heißt, der Körper ist nicht auferstanden oder neu geworden. Unser Körper ist noch der alte und unsere Versuchungen sind noch die alten Versuchungen. Unsere Lüste sind noch die alten Lüste und dieselben Stärke. Alles ist noch da. Der Leib ist der alte Leib, in dem der Tod wohnt. Paulus erklärt dieses noch mehr in Kapitel 6 und 7. Hier gebraucht er diese Kurzformel. Der Leib ist tot, das heißt, in ihm wohnt die Sünde und der Tod. Das ist auf der einen Seite der Fall. Das bleibt bei einem Christen. Das hat sich nicht geändert. Aber was hat sich geändert? Dass er den Heiligen Geist hat. Einerseits ist der Leib tot wegen der Sünde. Die Sünde wohnt immer noch in uns. Andererseits, der Geist lebt wegen der Gerechtigkeit. Das heißt, zur Gerechtigkeit hin. Der Heilige Geist wohnt jetzt in uns. Und dieser Heilige Geist hat das neue Leben gebracht auf den früheren Tode. Wir sind also Menschen, die auferstanden sind aus dem Tode, weil Gott seinen Heiligen Geist in uns hineingegeben hat. Mit anderen Worten, es liegt eine Parallele da zwischen unserer Erneuerung und der Erneuerung Jesu Christi. Jesus Christus starb. Er war tot im Grabe. Und er stand auf, wodurch Römer 1, Vers 4 oder 5, durch den Geist der Heiligkeit, durch den Heiligen Geist wurde er auferweckt. Wir sind tot in Sünden, sagt Paulus in Epheser 2. Wir dürfen zu neuem Leben gelangen, auferstehen aus dem Tode. Wodurch? Durch die Aktion, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Er bringt neues Leben aus dem Tode hervor. In Epheser 2, das habe ich schon darauf Bezug genommen, lesen wir so. Epheser 2, zunächst Vers 1. Auch für euch, die ihrem Todeszustand wart, von euren Übertretungen und Sünden her. Weil wir Sünder sind, sind wir in einem Todeszustand, sagt Paulus. Jetzt Verse 5 und 6. Er machte auf uns, als wir von unseren Übertretungen her tot waren, lebendig mit Christus. Das heißt, in der Verbindung mit Christus wird kein Auferstehungsleben unser Auferstehungsleben. In dem Moment, wo ein Mensch im Geiste, das kann heute Morgen geschehen, wenn es noch nie geschehen war, wenn es noch nie geschehen ist, kann es heute geschehen, wenn ein Mensch im Geiste zu Christus im Vertrauen kommt, ihn anruft und auf seinen Ruf ja sagt, dann entsteht eine Verbindung mit der Person Jesu Christi und somit mit der Geschichte von Jesus Christus. Paulus legt großen Wert darauf. Wenn ich zum Beispiel Schweizer werden würde, und das könnte geschehen, nachdem ich jetzt fast 9 Jahre da bin, ich könnte mich jetzt bewerben, und wenn ich gewissen Erfordernissen nachkäme, könnte ich Schweizer werden. Was würde ich dann für eine Sprache führen? Dann würde ich die Sprache eines Schweizers führen. Heute mache ich einen Unterschied zwischen Kanadiern und Schweizern. Und ich sage von den Schweizern Sie, denn ich bin keiner. Aber nachdem ich Schweizer geworden wäre, würde ich sagen Wir. Dann würde ich nicht nur sagen Die Eidgenössischen, sondern Wir Eidgenössischen. Wir damals, in dem und dem Jahrhundert, mit den Österreichern und so weiter und so weiter, die Geschichte der Schweiz würde jetzt plötzlich meine Geschichte geworden sein. Ich würde jetzt so sprechen, als ob ich dabei gewesen wäre, obwohl es viele Jahre zuvor waren, obwohl ich hier nicht geboren wäre. So ist es mit uns Christen. Wir sind nicht am Kreuz gestorben. Wir sind nicht damals aus dem Grab hervorgekommen. Und dennoch, wenn wir heute in Vertrauensverbindung kommen mit diesem heute lebendigen Jesus Christus, dann wird es unsere Geschichte. Sein Kreuz ist tot, mein Kreuz ist tot. Sodass ich in Galater 2, Vers 20 sagen kann, mit Paulus, ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt worden. Doch ich lebe. Warum? Weil ich mit ihm auferstanden bin. Also sein Tod wird unser Tod, seine Auferstehung wird meine Auferstehung. Mit ihm werden wir lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er brachte uns mit ihm zur Auferstehung. Dies geschieht in dem Moment, wenn ein Mensch zu Christus kommt, dann bringt Gott ihn zu einer neuen Auferstehung. Und wie schon angedeutet, die Liebe ist ein Beweis für diese Erneuerung. Wenn Gott uns zur Auferstehung bringt, dann ist etwas Neues da in unserem Verhalten. Das Wichtigste im Leben eines Menschen ist die Liebe. Das ist das wichtigste Gebot. Alle 10 Gebote sind zusammengefasst im 1. Gebot. Du sollst Gott deinen Herrn lieben. Gehen Sie einmal den anderen neun nach. Und sie sind im Prinzip enthalten, diesen 1. Es kommt auf die Liebe darauf an. Das ganze Gesetz kann zusammengefasst werden in diesem einen. Du sollst lieben. Vertikal und horizontal. 2 Tafeln. Du sollst Gott lieben, du sollst deinen Mitmenschen lieben. In diesem einen Gott ist das Ganze, was Gott von uns fordert, zusammenzufassen. Und deshalb sagt die Heilige Schrift, mit einem Gott, wenn sie sagen will, dass wir ganz verändert worden sind, an der Stelle der Liebe sind wir verändert worden. Denn somit bringt sie zum Ausdruck, dass wir total verändert worden sind. 1. Johannes 3, Vers 14 zum Beispiel. 1. Johannes 3, Vers 14. Wir sind vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Warum? Denn wir lieben die Brüder. Also, diese neue Liebe, von der Jesus einmal sagte, sie wäre das Kennzeichen seiner Nachfolger, diese Liebe tritt dort auf, weil sie Gottes Lieben ist. Sein Lieben wird in uns hineingegossen durch den Heiligen Geist. Und deshalb kann Johannes dieses so sagen. Nicht wir konnten dann plötzlich anders lieben. Nein, es ist ein Geschenk. Und deshalb ist es so. Wir sind vom Tode zum Leben hindurchgedrungen und können jetzt lieben. Können jetzt den Nächsten vergeben, können jetzt lieben. Als Jesus vom Grab hervorkam, grüßte er seine Jünger und sagte, Friede. 2-mal sagt er, mit einer Pause dazwischen, scheinbar um zu zeigen, dass es sich hier um mehr denn einen gewöhnlichen israelitischen Gruß handelte. Also nicht nur Shalom, sondern wirklich geistlicher Friede ist es, wovon ich hier spreche. Dann zeigte er ihnen seine Hände und sagte, nehmt hin, Heiligen Geist und so weiter. Und dann sprach er von Vergebung. Und das ist bezeichnend. Das ist die, wo Gott Friede spricht, wo Gott seinen Heiligen Geist gibt, wo Gott das Neue aus dem Tode hervorbringt, da ist Vergebungsmöglichkeit. Da können wir loslassen. Da können wir loslassen, aber auch wieder neu anfassen, und zwar in Liebe anfassen. Kennen Sie dieses neu geworden sein, neu geschaffen sein, ein auferstanden sein? Wenn nicht, wache auf, den du schläfst, ist der Ruf Gottes, ein Liebesruf, nicht ein schroffer Ruf, wie manche Väter ihre Söhne aufwecken am Morgen, sondern ein Liebesruf, wache auf, und Christus wird dein Licht sein. Und er hält sein Versprechen.